Heute sprechen wir über eine Sendung, da habe ich gleich alle 5 Folgen auf einmal verschlungen. Los geht's. Herzlich willkommen bei der neuen Folge von Quotenmeter FM. Mein Name ist Fabian Riedner, aber das wisst ihr schon und wir reden jetzt über eine Sendung, die kennt ihr vermutlich noch nicht, denn die Quoten, die waren so berauschend. Ja, Sektkorken gab es da in Unterföhring in der Pro7-Sat.1 Zentrale nicht. Darüber werde ich sprechen mit Mario Thunert.
Hallo, grüß dich. Und hat es dir geschmeckt oder eher so... Boah.
Also ich habe die Sendung nicht alleine geguckt. Meine Katze kam in der ersten Folge dann relativ schnell zu mir und die hat sich dann aber regelmäßig beschwert, dass ich wohl die ganze Zeit abfällig das Programm kommentiert habe.
Okay. Aber deine Katze hat sich jetzt nicht übergeben oder so?
Nicht bei der Sendung.
Nicht bei der Sendung?
Nee, aber sie übergibt sich. Sie ist alt. Sie ist 18 Jahre alt.
Dann hätte das auch sein können, dass sie des Alters wegen sich übergeben musste.
Das ist ja, dann, das passiert öfters mal.
Passiert öfters, ja.
Aber nicht bei der Sendung und wie gesagt, die Katze war sehr unruhig, weil wahrscheinlich ich die ganze Zeit gesagt habe auf der Couch, jetzt mal so zusammengefasst.
Ja, okay. Kann ich verstehen. Ich musste mich auch zusammenreißen, ich habe dann irgendwann, bin ich so in so eine fatalistische Haltung gekommen, wo ich gesagt habe, jetzt ist dann halt auch alles egal. Ich werde jetzt keine Energie da mehr aufbringen, mich darüber aufzuregen.
Ja, ich habe die ersten 4 Folgen komplett durchgehalten. 115 von 120 werden noch folgen. Ich denke, ich werde sie wahrscheinlich alle nicht schauen, denn ich habe jetzt die ersten 5 Folgen angeschaut. Und bevor wir aufs Inhalt eingehen, möchte ich mit dir mal über ein paar prinzipielle Probleme dieser Produktion sprechen. Zum einen der Titel...
Cooking Academy, ne? Sollten wir mal... Haben wir schon gesagt, dass wir über Cooking Academy überhaupt reden?
Ich glaube schon, ja. Die Sendung heißt aber nicht Cooking Academy, sondern darüber haben wir auch schon gesprochen. Die Cooking Academy.
Ja, richtig, ja.
Ein Bindestrich
gibt's auch nicht. Warum auch immer.
Bindestrich zwischen Cooking Academy gibt es auch nicht, obwohl es ja zusammen eigentlich gehört.
Ja, könnte man.
Also man könnte ja auch künftig, wenn man die Rechtschreibung von Pro7 übernimmt, dann gibt es wahrscheinlich demnächst Universitäten. Ja. Also wie im Vorspann steht eine Joint Pro7-Serie auch wieder ohne Bindestriche, weil man natürlich wieder Angst hat, dass dann irgendeine Marke untergeht. Man könnte auch einfach ein Join und ein Pro7-Logo einblenden, so wie es unter anderem das Erste macht oder das ZDF. Das sind so Kleinigkeiten. Dann habe ich auch ziemlich wenig Werbung gesehen und Pro7-Sat.1 hat mich in den letzten Monaten immer mal wieder mit ganz viel Plakatwerbung zugeballert. Das sage ich jetzt gar nichts.
Ich sag mal so.
Und auch bei Join kam da keine Werbung dafür so wirklich.
Nein.
Zum Vorfeld.
Ich sag mal so, nach dem, was ich jetzt gesehen habe, habe ich den Eindruck gewonnen, dass das etwas ist, was sie jetzt, weil es schon produziert wurde und weil das ja sicherlich auch mit, ich sage jetzt mal, vertraglichen Bedingungen verknüpft ist, dass das etwas ist, was sie jetzt noch auswerten müssen, aber nicht unbedingt stolz drauf sind, das zu tun, könnte ich mir zumindest
das glaub ich
vorstellen.
Nicht. Nee, dann hätte man das vielleicht um 16.30 Uhr vor TAF versendet. Und nicht tatsächlich um 18 Uhr.
Okay, ja. Ist ein Argument, ja. Ich könnte mir trotzdem aber vorstellen, dass man schon festgestellt hat, dass das jetzt nicht unbedingt die allerhöchste Qualität hat, was da produziert wurde und dass man sich deswegen auch vielleicht dazu entschieden hat, dafür jetzt nicht mehr so großes Werbebudget auszugeben und da vielleicht dann auch die Werbemaßnahmen in Grenzen zu halten. Ich kann jetzt aber nicht beurteilen, wie das zum Beispiel in Großstädten war. Also ich weiß jetzt nicht, ob dann zum Beispiel Plakatkampagnen in U-Bahn-Stationen, Bushaltestellen, was weiß ich wo, zum Beispiel in Köln gab, Berlin, weiß ich jetzt nicht, wie es da aussah. Ich kann hier nur für mich, für die Provinz sprechen, hier war weit und breit nichts davon zu sehen.
Also ich habe ja schon im Vorfeld gesagt, ich glaube definitiv nicht an einen Erfolg. Und es wird mit Sicherheit auch kein Erfolg mehr. Und das erinnert mich vor 26 Jahren an Mallorcas Suche nach dem Paradies. Da hat man dann auch gemeint, man müsste bei ProSieben jetzt ein bisschen weiblicher werden und eine Soap etablieren, obwohl man die ganze Zeit eigentlich, mit US-Sitcoms, die vorwiegend von einem männlichen Publikum geschaut wurde, in der Daytime und auch am Vorabend erfolgreich war. Das ist ja, glaube ich, noch aus einer Zeit, da kam dann TAF um 19:45 Uhr, die ProSieben Nachrichten um 19:30 Uhr und, glaube ich, Mallorca dann um 19 Uhr. Davor kam da, glaube ich, die Bill Cosby Show. Man kann mich da vielleicht auch ein bisschen kritisieren, dass ich das jetzt nicht mehr alles weiß. Aber ja, man hat zumindest damals, 1999 war, glaube ich, auch Arabella Kiesbauer mit ihrer Talkshow auf Mallorca. Man hat da schon immer so ein bisschen Werbung gemacht. Und dann sind wir wiederum zu einer ganz anderen Serie gekommen, sondern man hat es dann 6-7 Jahre später versucht mit Lotta in Love, einer wirklich furchtbaren Sitcom, auch wieder Telenovela, aber da hat man zumindest jetzt schon mal einen besseren Step gemacht. Man hat mit Janine Reinhardt eine Schauspielerin genommen, die zu diesem Zeitpunkt 2006 ja durchaus bekannt war, die ja da auch lange interaktiv
im Musikfernsehen, glaube ich, ne?
Genau, ja.
Ja, ich wollte gerade sagen, war sie überhaupt damals Schauspielerin? Ich glaube, sie war ja eher als Moderatorin dann eben bekannt, ne? Auch in der jungen Zielgruppe, von daher, ich glaube, damals wollte man mit Lotta in Love wahrscheinlich tendenziell auch eher ein jüngeres Publikum ansprechen, deswegen.
Aber auch wieder junge Frauen.
Ja, junge Zielgruppe rechne ich Frauen auf jeden Fall potenziell sowieso auch immer mit rein.
Und wir haben es leider total vergessen, sie hat bei der Serie Was nicht passt, wird passend gemacht, mitgemacht.
Die man ja definitiv noch kennen muss. Nein, aber ich meine, das hat natürlich Sinn gemacht, ne, dass man sie da so besetzt hat, um dann eben letztendlich auch in dieser Zielgruppe ein bekanntes Gesicht zu haben. Grundsätzlich wollen sie ja nach TAF, wollen sie ja sozusagen diese Sendung so ein bisschen als Scharnier benutzen, ne, indem sie halt nach TAF, für das sie ja eher einen weibliches Publikum tendenziell.
Lass mich mal ganz kurz
reklamieren.
Ich würde ja sagen, TAF hat vielleicht so 75-25.
75 weiblich, 25 männlich, meinst du?
Würde ich es jetzt mal so sagen.
Ja, ja, ja. Ich glaube, da würde ich mitgehen, so in die Richtung.
Jetzt gehen wir auf 90-10 mit die Cooking Academy. Und danach kommen die Simpsons nach der Newstime und dann ist aber schon wieder 80-20 für die Männer.
Ja, wobei natürlich, gut, man kann das jetzt unterstellen, diese 90-10, aber ich glaube, so von der Intention, die sie ursprünglich da mal hatten, wollten sie schon, glaube ich, auch männliche Zuschauer mit ansprechen und vielleicht irgendwie so dafür sorgen, dass das ein bisschen ausgewogener ist und dass dann halt praktisch so dieser Spalt, der da klafft und so diese Schere zwischen einer Sendung, wie du es gerade beschrieben hast, die sehr viel weibliches Publikum zieht und direkt danach mit einer Serie, also mit den Simpsons, die sehr viel männliches Publikum zieht, dass dieser Clash nicht mehr ganz so stark ist. Von daher war sicherlich das die Intention, aber du kannst noch so schöne Intentionen haben. Letztendlich ist das Inhaltliche das Entscheidende. Und da muss man doch wirklich sagen, dass da diese neue Serie wirklich krachend scheitert.
Ja, was vielleicht halt auch daran liegt, dass man zum einen kein Umfeld hat bei ProSieben für Telenovela/tägliche Serien. Beziehungsweise man hat auch keine irgendwie Stars wie damals Sat.1 mit Alexander Nelde bei Verliebt in Berlin, sondern man hat hier völlig auf Nachwuchs gesetzt, also war der Einschaltimpuls schon relativ gering. Vielleicht hat man sich ja gedacht, man zeigt einfach die ersten zwei Folgen hinter The Voice of Germany, was ja schon krachend gescheitert ist. Und wenn man sich das natürlich auch inhaltlich mal betrachtet, da geht es um eine junge Frau, Irini, die aus einer Deutsch... Deutsch würde ich gar nicht sagen. Sie sind in zweiter Generation, in dritter Generation, wird wahrscheinlich schon den deutschen Pass haben heutzutage.
Das auf jeden Fall.
Nach der SPD zumindest, vor wenigen Wochen ist ja das jetzt auch wieder abgeschafft worden. Und sie möchte eben auf die Cooking Academy. Und ich wusste gar nicht, dass man in Deutschland Kochen studieren kann. Oder ist das einfach nur wieder Quatsch?
Also ich würde schon sagen, dass es da Ausbildungsstätten definitiv für gibt und ich glaube auch schon, dass...
Ja, sie hat aber schon eine Ausbildung gemacht und das ist jetzt eine Cooking Academy, da geht man hin zum Studieren. Und dann kriegst du wie von der Universität Hamburg, Würzburg, Köln, kriegst du dann ein Diplom oder ein Master oder Bachelor in Kochen.
Ich weiß jetzt gar nicht, ob es dann ein Bachelor- oder Master-System ist, das weiß ich jetzt nicht so genau. Ich kann mir aber auf jeden Fall vorstellen, dass da auch mit Diplomen gearbeitet wird und was so in die Richtung Diplome geht, könnte ich mir schon vorstellen, dass es das im Sternebereich gibt. Auf jeden Fall denke ich schon, dass es da bestimmte Akademien gibt, wo die auch ein bisschen elitärer sind und wo dann ausgewählte Leute eben für Sterneküche ausgebildet werden. Also ich glaube schon, dass es da inzwischen durchaus auch in Deutschland ein Feld gibt. Ich meine, es gibt ja inzwischen auch etliche Sterne-Restaurants, die eben drin sind in diesem Guide Michelin und eben Michelin-Sterne haben. Und deswegen, irgendwo müssen die Leute herkommen, ne? Deswegen... könnte ich mir schon vorstellen, dass es sowas gibt. Ehrlicherweise war jetzt so diese Grundprämisse, dass sie da zusammenkommen in so einer Kochakademie noch mit das Plausibelste und so an der ganzen Geschichte. Also zumindest war es eine Grundkonstellation, mit der ich noch d'accord gehen konnte und in der ich auch ein gewisses Potenzial erkenne. Und es eigentlich letztendlich der Punkt war, an dem ich mich am wenigsten gerieben habe, war letztendlich das andere. Jetzt mal abgesehen von dieser Cooking Academy als Grundverortung und als Grundlocation dieser ganzen Serie, alles andere so dermaßen abgeschmiert ist, dass das sozusagen eigentlich noch so den geringsten Effekt hatte. Also
ja, es gab vielleicht, es spielt ja alles in Freiburg und es wird dann eigentlich auch immer so zwischendurch so Berlin-Tag- und Nachtszenen reingeschnitten und es gibt aber keine einzige Außenszene so wirklich, bis auf im Pilotfilm, wo man dann mal vor der Tür steht von dieser Cooking Academy. Mhm. Es wird alles in Köln im Studio produziert, wo man sich dann auch
Hast du das fragt, recherchiert inzwischen?
Das habe ich recherchiert, ja. Okay. Und da frage ich mich halt dann, warum man das dann nicht in Köln oder irgendwie in Düsseldorf spielen lässt, dass man vielleicht auch mal Außendrehs machen kann. Und ich habe jetzt auch zwischendurch mal
geguckt,
man kann so Art Food Management studieren, aber so eine richtige Akademie gibt es nicht. Es gibt internationale Hochschulabschlüsse, aber jetzt nicht so, also mehr praxisorientiert, wie jetzt da dargestellt. Und was ich dann immer krass jetzt bei dieser neuen Serie finde, dass diese Irina ja scheinbar irgendwie aus ihrer Abschlussklasse rausgeschmissen wurde oder da kein Diplom hat oder keine Ausbildungsbescheinigung, dass sie dann so ein bisschen betrügt. Das macht sie ja so ein bisschen unsympathisch und auf einmal kommt es zu Irini und Chris, die treffen ja aufeinander in der Bar. Und auch schon die Bar wirkte, oh Gott, echt schlecht für eine Bar. Warum geht man da nicht einfach in eine Bar und dreht diese Szene? Viel authentischer geworden. Und was da auch für Sprüche rausgehauen werden, als ob sich da irgendwelche 18-, 19-Jährige wirklich so unterhalten würden. Da werden Sachen erzählt und natürlich dann auch gleich wieder, um es mal böse zu sagen, gebumst und dann weiß man auch schon, die trifft morgen auf den und warum diese Akademie, die wahrscheinlich viel Geld hat, jetzt ein Schüler sich mehr nicht leisten kann und deswegen dann so ein Auswahlverfahren macht, habe ich mich auch die ganze Zeit gefragt.
Ja, also ganz grundsätzlich mehrere Sachen, die du ansprichst, richtig. Erstmal von der ganzen Location her ist es natürlich auch da wieder so, wir haben ja letzte Woche über Quorma Agent gesprochen, was ja in Berlin verortet sein sollte, und ich finde, dass man darauf eigentlich ja eine ähnliche Argumentation anwenden könnte, wie wir es letzte Woche auch getan haben, nämlich dass praktisch diese dieser ganze Ort so ein bisschen in einem Nirvana trudelt und so ein bisschen sehr isoliert wirkt, ne? Und wie du schon sagst, ja,
Statisten.
Ja, also es ist so, es werden dann wieder diese Zwischenschnitte gemacht von Freiburg, aber irgendwie haben diese Zwischenschnitte natürlich irgendwie so gar keine Haftung, weil sie insofern keine Resonanz haben, als dass sich das dann inhaltlich praktisch wirklich in den Handlungen der Serie dann nochmal abbildet. Und deswegen wirkt das Ganze natürlich irgendwie, ja, also es ist schwer greifbar, es ist wieder schwer zu verorten, und dadurch bekommt das Ganze natürlich auch so ein bisschen so, dadurch fehlen dann natürlich so ein bisschen diese äußeren Resonanzen. Und ich sage jetzt mal, wenn du etwas verortest an einem bestimmten Ort, machst du das ja auch deshalb, weil du dir vorher, hoffe ich zumindest mal, Gedanken darüber gemacht hast, warum du jetzt dann zum Beispiel gerade diesen Ort auswählst. Und meistens tust du das ja schon, weil dieser Ort auch einen gewissen Charakter mitbringt, ne?
Und ja, also wenn du jetzt den zum dann Beispiel natürlich bei Freiburg, und da geht es ja um Kulinarik, und dann muss man natürlich ins Elsass fahren vielleicht für eine Folge oder vielleicht in ein schönes französisches Weinanbaugebiet.
Genau, ja, also sowas hätte man mal machen können, und so bildet sich das halt natürlich überhaupt nicht ab, ne? Und deswegen wirken natürlich letztendlich diese Bilder, die du da hast, die wirken so, ja, also die wirken so verloren, also die sind mehr oder weniger ziemlich lost, und das ist halt so Footage, ne, also so Footage-Material, was du dann letztendlich hast, und so diese Atmosphäre, die sich eigentlich wirklich so aus diesem Ort wirklich speisen könnten, kommt natürlich so generell nicht wirklich zustande. Was man generell sagen muss, finde ich, dass so dieses ganze Setting sehr steril wirkt, ja, also sehr klinisch irgendwie, und keine räumliche Tiefe. Es wirkt alles sehr arrangiert, es wirkt alles sehr künstlich, und deswegen habe ich auch so meine Schwierigkeiten, so diesen Realitätsbezug herzustellen, weil es mir wirklich einfach so vorkommt, als ob das Ganze wirklich wie in so einem Studio, also es ist jetzt letztendlich so eine Art Studioatelier hergestellt ist, ja, und deswegen transportieren sich so auch so diese ganzen Emotionen nicht so richtig, einfach weil diese Transferleistung dann nicht da ist, und es wirkt halt irgendwie wie so Staffage irgendwie, alles einfach irgendwie, es wirkt sehr viel so simuliert irgendwie einfach, und das ist dann schon ziemlich schade. Und wie du auch gesagt hast, ne, also im Hintergrund werden kaum Leute sichtbar, es wirkt alles sehr, ja, doch eigentlich letztendlich ziemlich tot, oder? Also ja. Letztendlich, es fehlen so die lebendigen Zusammenhänge, aus denen das Ganze irgendwie so erwächst. Es wirkt alles sehr kalkuliert, platziert. Gut, jetzt kann man natürlich sagen, das ist auch eine elitäre Einrichtung, und so eine gewisse Arroganz und so eine gewisse Abgehobenheit soll das Ganze schon auch ausstrahlen, ja, und deswegen hat man vielleicht auch eher so mit so ein bisschen dunkleren Farben gearbeitet, also zum Beispiel so einem Dunkelblau und so. Ja, auf der einen Seite sicherlich schon, und das darf man dem Ganzen auch ansehen, aber trotzdem musst du ja irgendwie einen gewissen Grundzusammenhang und eine gewisse Grundaktivität irgendwie erkennen für das Ganze, wo du dich dann auch emotional irgendwie reinfallen lassen kannst als Zuschauer, und wo du praktisch sozusagen eine Schnittfläche hast, an die du andocken kannst. Und das fehlt mir halt so komplett. Und das ist schon mal ein großes Problem, sicherlich, ja. Und du hast die Dialoge angesprochen, ne?
Also, ich habe nicht nur die Dialoge angesprochen, also auch, was im Vorfeld ja auch überhaupt nicht gemacht worden ist, ist ja irgendwie eine Art von Pressearbeit. Also ich habe es ja noch erwähnt, früher hat man die DVD von Verliebt in Berlin, die ich immer noch heute habe hier im Büro, die hat man noch. Man hat keine Interviews angeboten bekommen, man macht das jetzt so langsam, dass man mal Interviewangebote rausschickt, aber auch die Pressefotos, die gemacht worden sind. Es gibt, glaube ich, von der Hauptdarstellerin Lara Kimpel maximal ein Foto, wo sie allein auf dem Bild ist und in die Kamera guckt. Und da steht dann okay. noch die Schriftart Cooking Academy. Also es ist schon echt peinlich produziert. Und da muss man auch mal wirklich an die Presseabteilung von ProSieben wirklich sagen, die hatten darauf scheinbar überhaupt keinen Bock, weil es ist eine hingerotzte Scheiße, muss man wirklich sagen. Also wirklich in vielen Punkten. Es ist inhaltlich, muss man sagen, es ist echt schlecht gemacht. Und man muss es mal wirklich so ausdrücken, dass ProSieben da auch mal mit ihren Mitarbeitern sprechen sollten. Wenn die darauf keinen Bock haben, dann sollen sie vielleicht... ja, sich auch mal einen neuen Job zu suchen, aber so eine Serie, die neu startet, ja so schlecht zu promoten, ist einfach ein Punkt, da muss man sich mal wirklich an den Kopf langen und da muss vielleicht auch mal der Chef Hannes Hiller vielleicht mal sagen, sind überhaupt die richtigen Leute? Also es sind keine Interviews irgendwo von den Machern, von den Schauspielern, es ist nichts aufgetaucht, es gab vorher keine Preview. Man hat es dann ja noch verenden lassen, die erste Folge kam vor dem Tag der Deutschen Einheit. Jetzt macht man es vielleicht noch hinten dran. Wir hatten Nationalfeiertag, wir hatten Wochenende. Ja, es muss sich denn die Presse eigentlich immer dafür bemühen, dass man irgendwas von ProSiebenSat.1 bekommt? Vielleicht sollte ProSiebenSat.1 mal checken, dass sie nicht geil sind wie Netflix, dass wir das alles immer so hinnehmen, sondern wenn sie irgendeinen Müll auf den Markt werfen, wie in diesem Fall, dass das gar nicht teilweise erst besprochen wird, weil sowas wie Süddeutsche, FAZ sich so einen Müll erst gar nicht angucken. Und andere Magazine, die sagen einfach, ja, wisst ihr was, ihr könnt uns mal, ihr seid einfach out. Ja, was wollt ihr denn?
Ja, wie gesagt, ne, ich habe ja sowieso schon das Gefühl, oder ich würde mal generell die These aufstellen, dass sie da schon gar nicht mehr zu viel investieren wollten, auch so von der Grundkommunikation in diese Serie, weil sie schon jetzt auch inhaltlich gesehen haben, dass das nicht etwas ist, was allzu vorzeigbar ist. Grundsätzlich habe ich jetzt die Pressearbeit zu dem Format nicht so intensiv verfolgt, als dass ich jetzt das so beurteilen kann. Inhaltlich könnte ich nochmal darauf zu sprechen kommen, auf die Dialoge, die du ja eben auch schon angerissen hast, die ich teilweise auch ziemlich platt und ziemlich flach fand und ich eigentlich auch fand, dass die so ziemlich einfallslos waren letztendlich und dass die einfach mir so ein bisschen platitüdenhaft, würde ich fast schon sagen, ja, so ein bisschen rüberkam, wo man, ja, also irgendwie werden dann so Phrasen gedroppt, wie zum Beispiel, wer nicht alles gibt, ist hier falsch, ist grundsätzlich jetzt letztendlich vielleicht keine falsche Aussage in so einem Zusammenhang von so einer Art Masterclass oder was das da ist, ja. Gut, aber trotzdem kommt es mir einfach so ein bisschen vor, wie dass das so ein bisschen so aus Kalendersprüchen zusammengebaut wurde und dass das letztendlich, es wirkt dann auch ziemlich aufgesagt, einfach leider zum Teil und dass es einfach alles Sachen sind, die sich so aus tausendfach gehörten so Phrasen und Plattitüden einfach zusammensetzen, leider. Und das wirkt natürlich auch, und ich sag jetzt mal, Dialoge sind natürlich, ich sage jetzt mal, wenn man Emotionen hervorrufen will und wenn man Emotionen wecken will, sind natürlich Dialoge letztendlich nichts alles, aber natürlich kann ein gut geschriebener Dialog durchaus sehr förderlich dafür sein und da wirkt es mir halt schon leider so, dass weil die Dialoge teilweise einfach so ein bisschen wirken, wie ja auch ein bisschen so dahingerotzt, dass letztendlich das auch damit korrespondiert, dass eben nicht so eine starke emotionale Tiefe vorliegt und auch was du sagst, diese Szene an der Bar, die fand ich halt leider auch wirklich echt übel und echt ziemlich peinlich, weil die war nicht nur so vom Inhaltlichen her ziemlich schwulstig und irgendwie auch krampfhaft, sondern die wirkte für mich auch irgendwie sehr unnatürlich und irgendwie sehr overacted und frage mich dann eigentlich, warum die überhaupt, du hast es angedeutet, im Bett gelandet sind, weil ich habe da jetzt zwischen den beiden absolut überhaupt gar keine Anziehung irgendwie oder Romantik oder auch nur ein Anflug von irgendwas zwischen den beiden gespürt. Und deswegen war das natürlich auch letztendlich so sehr beliebig und redundant, dass die dann überhaupt miteinander intim geworden sind und im Bett gelandet sind. Ne? Weil irgendwie fragt man sich halt, ja, warum überhaupt? Ich habe überhaupt nichts zwischen den beiden gemerkt. Und
war bei mir ähnlich, glaube, was,
ja, und es ist natürlich auch so, ich glaube, korrigier mich gerne, wenn du es nicht so gemeint hast, aber ich hatte so ein bisschen auch den Eindruck, dass du auch auf ein generelles Phänomen, was in so modernen Serien teilweise zu beobachten ist, angesprochen hast, nämlich, dass die teilweise so fast schon so zwanghaft darauf aus sind, dass irgendeine Hauptfigur irgendwie innerhalb von den ersten 3 Minuten mit irgendjemandem in der Kiste landet.
So muss es sein, genau.
Ja, und das ist tatsächlich, ich finde, das ist so auf Möchtegern cool, weil man natürlich so irgendwie mit ausstrahlen will, hey, wir sind jugendlich, wir sind hip, wir sind irgendwie so total unkompliziert, wir sind überhaupt nicht verklemmt und so. Und irgendwie ist es natürlich so eine sehr gewollte Ausstellung von, ich sage jetzt mal vielleicht Coolness oder sowas. Aber mich langweilt das ehrlicherweise eher und ernüchtert mich auch ein bisschen, weil ich finde, das hat, wie ich schon gesagt habe, so eine gewisse Beliebigkeit und es hat auch so eine Profanisierung irgendwie von Intimität und von Sexualität. Und ich finde, das sollte ja schon irgendwie auch noch so was Besonderes irgendwie sein, dass sich da bestimmte Figuren, die eine besondere Beziehung zueinander aufbauen, dass die sich dann aufeinander einlassen und dass die irgendwie auch eine Connection irgendwie zueinander haben. Und wenn man das dann einfach so sehr beliebig irgendwie darstellt, dann nimmt man ja eigentlich dieser Serie die Grundlage, auf der sie eigentlich weiter aufbauen sollen, nämlich, dass da scheinbar 2 Leute sind, die irgendwie vielleicht auch eine große, besondere Liebe zueinander aufbauen. Und wenn man das dann
ja, aber sie duellieren so sich ja dann erstmal die erste Woche, weil
die erste ja Woche, beide. Ja, klar. Ja klar, aber ich denke mal, das, was ich ja zumindest auch anerkenne, was eine Grundkonstellation ist, die eben halt auch ein Spannungspotenzial hat, ist, dass eben halt dann so eine Art, ja, wie soll ich das sagen, so eine Art Zwiespalt zwischen Konkurrenz und romantischen Gefühlen zueinander stattfindet, ne? Und das etwas vielleicht auch ist, was eigentlich ziemlich kompliziert zu handeln ist und wo man irgendwie dann die Frage sich irgendwann stellt, welche Priorität setze ich da? Setze ich die Priorität, mich weiter gegenüber dem anderen zu behaupten und irgendwie vielleicht auch dafür zu sorgen, dass der seinen Traum wiederum nicht leben kann? Oder schraube ich meine eigenen Bedürfnisse zurück und stelle die Liebe zu dem, die ich vielleicht empfinde, in den Vordergrund? Kann ja durchaus eine spannende Frage sein. Aber wenn man das direkt in der ersten Folge so abräumt, also bin ich teilweise wirklich kein Freund von. Ist aber wirklich nicht nur ein Problem, was irgendwie jetzt nur diese Serie hätte, sondern das beobachtet man immer häufiger auch leider, ja.
Ja, und ich bin da halt wirklich frustriert, dass man so lange Entwicklungszeit, ich glaube, man hat ja das nicht nur vor einem Jahr schon angekündigt, ich glaube, unsere Konkurrenz hat schon, ich glaube, vor 1,5 Jahren darüber geschrieben, und wenn man mal in die Credits reinguckt, da steht dann drin, wer das verfasst hat, und dann das Ganze nach einer Idee von 2 Autoren, die auch nicht wirklich was am Drehbuch mitgemacht haben. Und wenn man dann ein bisschen in die Tiefe geht, also es ist halt auch vom Essen her halt, wenn man eine Kochshow macht oder eine Kulinarik-Sendung und dann klatscht man irgendwelche 5 Zutaten zusammen und kann auch inhaltlich nicht darüber reden. Also da wird ja mehr über das Arrangement eines Fleisches mit Fisch zur Beilage beim perfekten Dinner gesprochen.
Ja, also man sieht halt eben, ich habe nur die ersten 2 Folgen geguckt, weil es tatsächlich so ist, ich habe mir schon vorgenommen, auch jetzt zumindest mal die 5 Episoden zu gucken, die jetzt auch im Voraus zur Verfügung gestellt wurden, ja zum Beispiel auch auf Disney Plus, ja.
Ich habe sie tatsächlich auf Disney Plus angeguckt, weil ich wollte keine Werbung anschauen.
Okay, ja. Gut, aber ich sag mal, es ist ja so, also wenn man sich vornimmt, darüber zu sprechen und da irgendwie auch, gut, jetzt machen wir das halt letztendlich akustisch und nicht schriftlich, aber trotzdem ist es ja so eine Art Kritik, die wir hier beide im Dialog versuchen rauszuarbeiten. Und wenn man eine Kritik macht zu so einer Serie und sich, ich sag jetzt mal öffentlich, auch mit so einem Produkt auseinandersetzt, dann finde ich, ja, ist es schon, muss man auch einen gewissen Grundrespekt vor so einem Produkt haben und sich damit auseinandersetzen, wenn man dann das dann letztendlich auch öffentlich kritisiert. Und deswegen sage ich schon, habe ich immer den Anspruch an mich auch eine gewisse, einen gewissen Umfang vom Inhalt dann auch zu sichten, um dem auch gerecht zu werden. Aber ich sag dir ganz ehrlich, ich habe dann, als ich dann so gegen Ende der zweiten Folge war, wirklich so den Gedanken gefasst, auch, dass es umgekehrt aber auch so ist. Es ist keine Einbahnstraße, sondern umgekehrt ist es auch so, dass die Serie sich das auch ein Stück weit verdienen muss, dass ich meine Zeit dem opfer. Und ich war dann nicht mehr bereit dazu, weitere Zeit dem zu opfern und mir sozusagen meinen weiteren Abend davon ruinieren zu lassen, weil ich gesagt habe, diese Serie, also ich habe die als so schlecht und als so peinlich empfunden.
Aber deswegen kann doch wenigstens die Presseabteilung ihre Arbeit machen. Man hat da ein Format, Pressefolder für Promi Big Brother, was nur 2 Wochen geht, für The Walls of Germany, wo von jeder Folge jeder Kandidat vorgestellt wird, wo ein Interview gemacht wird. Und dann gibt's sowas nicht für deine neue große Serie. Es gibt keine Übersicht, du musst dich theoretisch durch alle Folgen durchklicken. Es steht ja noch nicht mal eigentlich da, mit was man oder wie man die Serie beworben hat, ja.
Aber also, Fabian, aber fair point,
ich lese dir mal vor, was die Werbung ist von ProSieben. Freundschaft, Intrige, Liebe, Konkurrenzkampf, Familienbande, Leistungsdruck, Leidenschaft. An der Cooking Academy, an der deutsch-französischen Grenze bilden Spitzenköche unter Hochdruck die Kochtalente für die En Cuisine von morgen aus. Wer schafft es ins Koch-Olymp und was lässt man dafür hinter sich? Darum ging es gar nicht. Darum ging es überhaupt nicht.
Ja,
und auch dieser generische Text, den kannst du nehmen und in den Müll werfen, weil wenn du das jemandem erzählst, der weiß doch nicht, dass das eine tägliche Serie ist. Das hört sich an, als guckst du gerade The Taste oder was.
Ja, gut, aber ich glaube, dein Punkt ist deutlich geworden. Also genau. Du hast es eben schon argumentiert. Ich glaube, du hast deine Meinung dazu klar genug geäußert. Also ich denke, du hast das als Kritikpunkt angesprochen. Grundsätzlich, wie gesagt, für mich hat es sich die Serie dann nicht weiter verdient, dass ich weiter gucke. Letztendlich, ja, könnte man dann noch drüber über die Hintergründe spekulieren. Du hast es angedeutet, es gab eine Verzögerung, letztendlich dann auch in der Ausstrahlung. Ich glaube, die Serie hätte schon früher laufen sollen. Ob es so war, dass sie schon mal einen Piloten gedreht hatten und der noch schlechter war und sie gesagt haben, es muss bitte nochmal gedreht werden. Ich weiß es nicht, wie diese ganzen Abläufe waren letztendlich. Aber das habe ich schon im.
Ich will dir noch ganz kurz was sagen, ich verstehe auch nicht, es gibt in Brasilien und in anderen südamerikanischen Ländern gibt es ganz viele erfolgreiche und tolle Telenovelas, die teilweise auch bei Netflix kommen. Wieso kauft man nicht damals wie bei Verliebt in Berlin mal so ein Drehbuch und holt mal irgendwas, was dort funktioniert? Und warum macht man dann irgendwie was ganz Neues in Deutschland, wo die Presseabteilung noch nicht mehr hinbekommt, irgendwie Pressematerial vorab zu geben, wo es keine Interviews gibt? Also, es tut so weh, ich verstehe es einfach überhaupt nicht. Man hat einfach keinen Bock, das ist genauso. Jetzt muss ich auch mal einen Rant bei Sky rausgeben, weil ja da die Ochsenknechts sind. Bei Sky liefen irgendwie 10 Jahre lang die Kardashians. Ja, es hat aber niemand interessiert, weil alle bei Sky halt nur auf Fußball toll sind. Und dann hat man gemerkt, oh, wir haben die Kardashians, die haben uns gerade Disney Plus weggeschnappt. Dann holen wir jetzt die Ochsenknechts. Und jetzt machen die viel Werbung für die Ochsenknechts, aber ich wette, dass die Kardashians da wahrscheinlich besser gelaufen wären oder vielleicht auch gelaufen sind. Und man merkt schon immer so ein bisschen auch bei ProSieben oder 1, wer auf was so ein bisschen Bock hat. Und wenn das so eine Programmfarbe ist, wo gewisse Leute keinen Bock haben, dann wird es halt einfach durchgenudelt und dann wird es halt abgesetzt. Und naja, da ist kein We Love to Entertain You, sondern da ist irgendwie jeder kämpft für sich, habe ich so das Gefühl.
Ich glaube, in dem Zusammenhang, die Kritik, die du anbringst, ist, wenn ich nur das bewerte, was jetzt in der Öffentlichkeit bei rumgekommen ist, bis zu einem gewissen Grad sicherlich nachvollziehbar. Ich maß es mir von meiner Seite aus aber zumindest jetzt nicht an, da über die Grundstrukturen bei ProSieben zu urteilen, weil ich glaube, da müsste ich einfach mehr Interna zu kennen. Da müsste ich zu kennen, wie ist die Kommunikationsabteilung von ProSieben aufgebaut, wie sind da die Marketingstrukturen, was gibt es da für Strategien und so, damit ich das wirklich fair beurteilen könnte. Das habe ich nicht, deswegen kann ich es letztendlich so in dem Sinne nicht fair beurteilen. Ich glaube letztendlich, dass selbst wenn man da vielleicht eine aufwendigere Werbung für betrieben hätte für das Ganze, wenn man Interviews vermittelt hätte, wenn man noch weitere Plakate irgendwo aufgehängt hätte, dass das alles letztendlich nicht wirklich signifikant dazu geführt hätte, dass da bessere Quoten bei rumgekommen wären. Deswegen glaube ich, wäre das vergebene Liebesmüh gewesen. Ich habe es im Vorgespräch zu dir gesagt, das ist das, was ich abschließend noch dazu sagen kann, ist, dass ich glaube, dass man als Geschäftsführer von ProSieben inzwischen froh sein kann, so wie es jetzt ist mit dieser Serie, dass man, wenn man irgendwann ein Alibi hat, sich dieser Serie zu entledigen, weil ich einfach glaube, dass je länger die weiter im Programm von ProSieben bleibt, dass man da ja, ein Makel im Programmauflauf hat und dass man letztendlich was hat, was tendenziell einem eher peinlich sein müsste, dass man das so über den Sender schickt. Und deswegen glaube ich, werden sie fast schon erleichtert sein, wenn die Quoten vielleicht irgendwann auf 1 oder 2% weiter brettern und sie dann sagen können, das reicht leider nicht aus, wir müssen das Ganze entweder nach Six oder komplett ins Streaming nach Join abschieben. Und dann ist man das los und dann wird man das alles wieder rückabwickeln. Ich glaube, dass das so eintreten wird. Und ich glaube, dass das dann letztendlich auch man froh sein kann, wenn es dann diesen, wie sagt man so, lieber ein Ende
lieber
mit Schrecken,
eine Schrecken
als ein Schrecken ohne Ende. Ne?
Achso, genau. Nicht. Lieber ein Schrecken ohne Ende statt ein Schrecken mit Ende. Achso, das macht man jetzt.
Nee, das war umgekehrt. Auf jeden Fall glaube ich, dass es letztendlich...
Das war Absicht. Ja, ich habe zu guter Letzt hier noch einen kleinen TV-Tipp.
Ja.
Denn es gibt so eine Serie, ähnlich, nicht ganz so verkitscht, bei Apple, die mir durch Algorithmen dann angezeigt wurde. Ist eine Koproduktion mit France 2, ich weiß nicht, wie man auf Französisch 2 sagt, und von Hulu Japan. Die ist schon ein bisschen älter, da gab's, ist jetzt eine zweite Staffel angekündigt worden. Die hat letztes Jahr auch den International Emmy Award für die beste Dramaserie bekommen. Drops of Good. Die könnt ihr euch mal reinknallen.
Okay.
Ist vielleicht besser. Die erste Folge ist sogar kostenlos bei Apple Plus. Also zieht euch das mal rein, das ist wirklich gutes Fernsehen. Ist vielleicht besser, wir sagen es ja an dieser Stelle, ist vielleicht besser. Dauert auch 60 Minuten, ist besser als 100 Minuten, sich jetzt da irgendwas bei ProSieben anzugucken. Ladet euch die Apple Plus App runter. Ja, und dann können wir vielleicht da mal in irgendeiner Zukunft mal darüber reden.
Jawohl.
Okay, dann hören wir uns. Bis dann.
Bis dann, macht's gut. Tschüss.